Man müsste mal über Telefonseelsorge reden können.
Das sagt Bianca Hein von der Telefonseelsorge Neubrandenburg bei der neuen Folge vom Podcast Man müsste mal mit
Andreas Luski, hallo,
und Klaus Oellerking, hallo. Wir sind der Podcast, bei dem wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die nicht nur sagen, man müsste mal, sondern die dann auch tatsächlich was tun. Und dazu gehören Bianca Hein und Dagmar Simonsen, die wir heute zu Gast haben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir haben uns mal wieder zusammengeschaltet.
Genau, wir haben jetzt hier Neubrandenburg, Schwerin und ein bisschen weiter weg.
Genau, einmal noch so. Genau, das ist eine spezielle Folge, die soll ja am 25.12. rauskommen. Klaus, warum unterhalten wir uns heute über die Telefonseelsorge am 25.12., wenn die Hörer das hier hören?
Naja, die Telefonseelsorge ist eine ziemlich alte Institution in Deutschland und auch an anderen Orten der Welt. Also das erste Mal gab es die Telefonseelsorge 1892, also gute 130 Jahre her in New York.
Mhm.
Aha. In Deutschland gibt es sie seit 1956, also auch schon etliche Jahre her. Und es gibt sie immer noch.
Das heißt, weil sie sehr lang schon da ist und weil sie wahrscheinlich dann auch jeder kennt, ne? Mehr oder weniger.
Und weil sie, ich denke, eine Institution ist. Aber das erzählen uns gleich Dagmar und Bianca.
Genau.
Die Telefonseelsorge an einem ersten Weihnachtstag einzuladen, hat natürlich auch einen Grund. Weil die Weihnachtszeit ja eine Zeit ist, bei der nicht alle Menschen froh und glücklich sind, weil sie mit Freunden und Familie Zeit verbringen können, sondern weil sie vielleicht alleine sind oder weil in der Familie die Hütte brennt oder. Und da ist die Telefonseelsorge vielleicht eine gute Adresse.
Genau, die Frage würde ich gleich an euch beide weitergeben. Hattet ihr denn schon mal an Weihnachten Dienst oder könnt ihr uns mal kurz sagen, was da so für Anrufe kommen?
Also auch an Heiligabend und an allen Tagen dieses Jahres sind wir ja zu erreichen. Und ich selber hatte noch nicht an Heiligabend Dienst oder an den Feiertagen. Aber es gibt ganz viele Ehrenamtliche, die genau an den Tagen gerne Dienst machen, weil sie dafür Zeit haben und sie sagen auch immer, dass das ganz schöne Gespräche sind, weil viele Leute anrufen, was ihr schon gerade gesagt habt, die einsam sind oder die niemanden so zum Sprechen haben oder die sich erinnern an andere Tage, wo sie vielleicht noch einen Partner hatten oder was auch immer. Und da jemanden auch zum Reden brauchen, um sich an diese Sachen zu erinnern. Und es gibt natürlich auch Ehrenamtliche, die selber dann auch alleine sind und sich freuen, dass sie da Zeit opfern können.
Mhm. Ich selbst habe als Ehrenamtliche vor vielen, vielen Jahren mal am Telefon gesessen und ich hatte mal an Heiligabend Dienst und kann mich erinnern, dass die Gespräche, die wir geführt haben, wirklich sehr stille Gespräche auch gewesen sind. Also wir haben beide, derjenige, also die Menschen, die mich angerufen haben, aber auch ich, wir waren irgendwie viel stiller und vorsichtiger im Kontakt. Das hat mich sehr berührt, so im Nachgang. Es war nur ein Dienst, den ich mal Heiligabend gemacht habe, aber das ist mir sehr nachdrücklich in Erinnerung geblieben, so dieses vorsichtige und zurückhaltende Aufeinanderzugehen so.
Okay. Und es gibt auch viele Anrufende, die sich gerade dann an solchen Tagen auch bedanken, dass die Telefonseelsorge sie über das Jahr begleitet hat und an vielen Dingen, wo sie in Krisen steckten, darüber weggeholfen haben.
Das ist ja nun wirklich eine besondere Zeit, Weihnachten. Aber ihr seid ja nicht nur Weihnachten ansprechbar. Dagmar sagte es schon, ihr seid das ganze Jahr über ansprechbar. 24 Stunden am Tag, bundesweit. Und wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern sitze und das Telefon in die Hand nehme und die Telefonnummer wähle, die ihr jetzt gleich mal uns mitteilt.
Das ist die 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
Ja, die verlinken wir auch im Podcast, sodass man sie da finden kann. Ich wähle diese Nummer. Und wer geht dann ran und wo?
Ein Ehrenamtlicher in der Region, in der wir leben. Also wenn wir über Mecklenburg-Vorpommern sprechen, dann wird auch ein Ehrenamtlicher aus unserem Bundesland diesen Telefonanruf entgegennehmen. Mhm. Und wenn alle Leitungen in Mecklenburg-Vorpommern besetzt sein sollten, dann übergeben wir diese Telefonate innerhalb einer bestimmten Region an andere, dann freie Telefonseelsorgeleitungen.
Ja, weil Klaus sagte, wer geht ans Telefon? Also wenn ihr diese Nummer wählt, könnt ihr auch entscheiden, ob ihr dann per Telefon, per Mail oder Chat mit den Menschen in Kontakt kommt. Weil wir haben natürlich viele, die auch noch anrufen, aber gerade Jugendliche, die nutzen dann eher den Chat, um mit uns in Kontakt zu kommen.
Okay, und wie finde ich da, euch da? Die Telefonnummer haben wir jetzt gehört, aber wie kriege ich dann den Chat-Kontakt? Wie stelle ich den her?
Da ist am einfachsten, sich auf der bundesweiten Website einzuloggen, www.telefonseelsorge.de. Und da findet man unter dem Reiter Online-Kontakt oder Online-Beratung die entsprechenden Hinweise und Links. Da wird erklärt, wie kommt man letztlich in Kontakt auch mit uns.
Okay. Und eine Frage hätte ich noch. Weswegen darf man sich an die Telefonseelsorge wenden? Also gerade habt ihr ja schon gesagt, was das so für Gespräche an Weihnachten sind, die man dann da führt, diese stillen und vielleicht auch, weil die Leute einsam sind. Aber gibt es so, ist das irgendwie eingegrenzt, weswegen man sich an euch wenden darf?
Also du kannst dich mit allen Dingen an die Telefonseelsorge wenden. Und als ich damals als Ehrenamtliche noch am Telefon saß, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es wirklich relativiert sich, was selber in meinem Leben passiert ist und was dann von den Anrufenden auch kam. Denn du kannst dich wirklich dahin wenden, ob du nicht weißt, ob du die rote oder die grüne Jacke nehmen willst oder ob du mit deinem Leben nicht glücklich bist und so weiter. Also da gibt's keine Einschränkung oder keine Begrenzung der Thematik.
In der Ausbildung sagen wir immer, es gibt nichts, was es nicht gibt, worüber wir sprechen.
Okay.
In London waren es Kirchenleute, die 1953 festgestellt haben, dass es eine ungewöhnlich hohe Zahl von Suizidversuchen oder Selbsttötung gegeben hat. Und die haben dann in London die Sache auf die Beine gestellt. Ist sowas bei euch auch noch ein Thema?
Auf jeden Fall ist es ein Thema. Das ist ja wirklich so, wir sagen immer so ein bisschen die Geburtsstunde der Telefonseelsorge. Ne? Du hattest es schon gerade gesagt, der englische Pastor hatte damals ein 14-jähriges Mädchen beisetzen müssen und war so selbst so erschüttert davon, dass er eine Zeitungsanzeige geschaltet hat nach dieser Beisetzung und gesagt hat, bitte, wenn ihr solche Gedanken habt, bitte redet erst mit jemandem, bevor ihr etwas macht, was eben unumkehrbar ist. Und das war so die Stunde, wo eigentlich Telefonseelsorge sich in Europa begründet. Und das Thema Suizidalität ist nach wie vor auch ein Thema in Deutschland. Wir haben die Zahlen, die werdet ihr bestimmt auch recherchiert haben. Mehr als 9000 Menschen suizidieren sich im Jahr. Das ist eine große Anzahl. Wir haben viel mehr Versuche, Suizidversuche. Und es gibt natürlich dann immer um jeden suizidalen Menschen oder um jeden Suizidversuch gibt es ja auch Angehörige, Freunde, Bekannte. Wir sagen im Schnitt so 6 Menschen, die durch einen Suizidversuch oder durch einen Suizid auch indirekt betroffen sind. Also das ist eine Riesenanzahl an Menschen, die mit dem Thema umgehen müssen.
Und generell der Bedarf zu reden ist, würdet ihr sagen, der ist gestiegen? Also jetzt mal auch von diesen heftigen Fällen abgesehen, wo wirklich jemand schon solche Absichten hat, aber auch generell diese Einsamkeit oder wegen verschiedener Sachen jemanden zum Reden zu brauchen. Ich habe da auch schon Verschiedenes gelesen. Das ist generell immer mehr geworden in den Jahren, oder? Ist das so?
Also der Bedarf ist immer noch hoch und wir haben ja auch viele Anrufende, die nicht gleich beim ersten Versuch auch durchkommen. Und wir stellen natürlich fest, in Corona-Zeiten mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung jetzt mit dieser ganzen Energiekrise steigen natürlich die Anrufzahlen auch an. Aber das Angebot ist immer sehr reich frequentiert.
Habt ihr so eine Zahl?
dass die Zahlen zugenommen haben, das könnt ihr statistisch auch nachvollziehen. Also wir haben auf Bundesebene Statistiken, die eben genau dieses Phänomen auch belegen und beschreiben.
Mhm. Auf wie viele Anrufe kommt ihr so am Tag?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir dann entweder auf die Mecklenburg-Vorpommern Gesamtzahlen gucken können oder eben auf jede Stelle einzeln. Ne? Also,
na sag mal für MV.
Für MV sind das, lasst uns mal ganz kurz rechnen, in MV sind es ungefähr 250 Gespräche pro Tag. Ne?
Und ihr habt wie viele Einsatzstellen?
Wir haben 4 Einsatzstellen. Es gibt eine Telefonseelsorgestelle in Schwerin, das ist die älteste in Mecklenburg-Vorpommern. Dann gibt es eine in Rostock. Die dritte, die gegründet wurde, ist Greifswald und Neubrandenburg ist als letzte Telefonseelsorgestelle ans Netz gegangen.
Jetzt hatten wir ganz viel zu den Zahlen und Fakten und zur Geschichte. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, wie läuft so ein Gespräch ab? Also ich hatte irgendwo diesen Satz, der ist bei mir hängen geblieben, gelesen. Die ersten Sekunden sind entscheidend auch teilweise bei so einem, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder bezogen auf die ernsteren Gespräche, aber so generell, wie muss ich mir so ein Gespräch mit euch vorstellen?
Also wenn du anrufen würdest, dann melden wir uns ja nur mit Telefonseelsorge, weil die Ehrenamtlichen sind alle anonym, die Stelle ist auch nicht bekannt, also wir in Greifswald, also da weiß keiner, das ist so ähnlich wie beim Frauenhaus, wo wir sitzen, weil das ganz wichtig ist, die Anrufenden sind anonym und genauso auch die Anrufer.
Ja.
Und dann entweder gibt es einen einleitenden Text, dass derjenige sagt, ja, ich weiß gerade nicht weiter und ich brauche jemanden mal zum Reden. Manche fangen sofort an und steigen sofort ein und da ist eigentlich auch keine bestimmte Herangehensweise. Was wir nur immer in der Ausbildung den Ehrenamtlichen raten, ist, dass sie sich den ersten Satz aufschreiben. Mhm. Weil manchmal ist das so ein bisschen so eine Möglichkeit, dann nochmal auch zurückzukommen, wenn sich im Gespräch so eine Schleife bildet oder irgendwas sich wiederholt, dann kann man dann nochmal zurückkehren und sagen, was war denn hier eigentlich mein Auftrag an dieses Gespräch? Und dann kann man das nochmal klären und sagen, jetzt haben wir hier eine Dreiviertelstunde über das und das Thema gesprochen und jetzt haben wir das rund oder es fängt nochmal ein neues Thema an und für den Zeitpunkt machen wir das jetzt erstmal zu Ende.
Was auch durchaus nicht selten am Telefon passiert ist, dass Menschen erstmal gar keine Worte finden, um etwas zu sagen und dass für die Seelsorgenden durchaus auch schwierig sein kann, so ein Schweigen auszuhalten, bis derjenige wirklich den Mut hat und die richtigen Worte gefunden hat, mit denen er sich dann an den Seelsorger wendet.
Oder wenn jemand ganz erschüttert ist und weint, das kann auch passieren. Er kriegt dann kaum ein Wort raus und ehe man dann erstmal rausfindet, worum geht es oder wo kann man den anderen abholen. Na, wie kommt man in Kontakt mit demjenigen? Das ist ja das Wichtige, dass wir irgendwie für diese Zeit eine Freundin für diese Zeit des Anrufs sind.
Und eine Frage habe ich noch, dann übergebe ich wieder an Klaus. ihr habt es gerade schön gesagt mit diesem Satz vom Anfang, dass man sich den merkt und vielleicht auch darauf zurückkommt, dass man vielleicht was erreichen wollte mit dem Gespräch oder erreichen kann. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Also inwiefern gibt es dann ein konkretes Ergebnis eines Gesprächs? Also man kann sich ja unglaublich viel vorstellen, dass man auch vielleicht ein Hilfsangebot vermittelt bekommt, wenn man jetzt eine bestimmte Sache hat oder den kannst du fragen, da kannst du hingehen oder wie auch immer. Wie muss man sich das vorstellen? Oder was ist das Ergebnis eines solchen Gesprächs? Wann beendet man das dann auch?
Das ist durchaus mit eines der schwierigsten Dinge, die es in der Ausbildung für die Seelsorgenden zu lernen gibt. Nämlich, dass es gar nicht auf ein konkretes Ergebnis, wie es in der Beratung so bekannt ist, ankommt, sondern dass es uns wirklich um die seelsorgerliche Begleitung der Menschen geht. Das heißt, wir gucken ganz genau, was ist das, was derjenige jetzt gerade braucht. Wir versuchen durch Fragen so ein Stück weit zu verstehen, was ist gerade bei dem Ratsuchenden los, was braucht er vielleicht. Und wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch, der sich bei uns meldet, eine Idee davon hat, wie Leben für ihn gehen kann. Und die Fragen unserer Seelsorgenden, die sollen da einfach ein Stück weit den Weg ebnen, diesen Zugang wieder zu sich selbst auch zu finden. Das ist ein ganz großer Teil, der die Seelsorgearbeit ausmacht. Was natürlich aber auch wichtig ist, ist, dass unsere Ratsuchenden ganz konkret Informationen bekommen. Wo finde ich denn jetzt wirklich ganz schnell die nächste Beratungsstelle? Wohin kann ich mich wenden, wenn ich genau dieses oder jenes Problem habe? Und dann können unsere Seelsorgenden über den Computer auch ganz konkret für den Ort oder für eine Region, für eine bestimmte Region auch diese Informationen zur Verfügung stellen.
Also um das vielleicht mal an einem kleinen Beispiel zu konkretisieren, wenn ich bei euch anriefe und sagen würde, ich bin schon wieder betrunken und ich wollte gar nicht mehr trinken und ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, dann würdet ihr mir zuhören und vielleicht, wenn es dann passt, sagen, hier gibt es in deiner Region ein Beratungsangebot, eine Selbsthilfegruppe. Kann ich mir das so vorstellen?
Also für mich würde das erst im zweiten Schritt kommen, weil derjenige meldet sich ja bei uns und ruft an und fragt nach. Und insofern würde ich erst mal fragen, weil ich immer der Meinung bin, so eine Sucht, jede Sucht hat mit einer Suche begonnen. Wonach sucht derjenige? Und ich finde einfach wichtig, denjenigen ernst zu nehmen, wofür braucht er jetzt den Alkohol, um irgendwas nicht ertragen zu müssen oder nicht in der Form, dass das so über ihn hereinbricht. Und dann würde ich nachfragen, wofür steht jetzt dieser Alkohol oder wofür brauchst du den, um damit irgendwas abzudecken oder was will da nicht gesehen werden oder ist zu schlimm, so in Reinkultur ertragen zu müssen und da erstmal sich so rantasten, wofür steht das, womit derjenige anruft.
Mhm. Okay.
Und wenn dann aber deutlich wird, dass jemand mehr damit sich auseinandersetzen muss, weil bei uns ist es so, er ruft an, dann bin heute mal ich dran, nächstes Mal Bianca dran, nächstes Mal ein anderer Ehrenamtlicher dran. Und wenn ich aber längerfristige Hilfe brauche, dann würden wir auch Beratungsstellen anbieten. Aber nicht im ersten Schritt, weil das klingt ja so, wir sind so ein Verteiler von Beratungsstellen. Mhm. Das sind wir ja nicht. Wir sind Seelsorger, okay, die Menschen dort abholen, womit sie kommen. Und wenn dann aber klar ist, es braucht auch längerfristigen Kontakt, dann vermitteln wir das gerne weiter.
Ja, okay.
Wir würden uns ganz gern jetzt wieder eine Kerze anzünden. Uns ist nämlich gerade die Kerze ausgegangen und das ist so Tradition bei uns, dass wir eine Kerze immer leuchten haben, wenn wir im Kontakt sind mit Menschen, weil Kerzenlicht etwas sehr Beruhigendes und gleichzeitig Wärmendes hat.
Das ist auch immer schön zu sehen. In dem Ehrenamtszimmer sitzen ja bei uns hintereinander 40 Ehrenamtliche und jeder macht sich das so, wie er das dann für diesen Dienst braucht, der da 4 Stunden dauert.
Ja, die bessere Überleitung kann es ja gar nicht geben, weil das wollte ich nämlich gerade fragen. Die Ehrenamtlichen, wie wird man denn das eigentlich und wie sieht das dann aus, wie muss man sich das vorstellen?
Also werden kann ein Seelsorger eigentlich jeder Mensch, der sich dafür interessiert, für andere seine Lebenszeit zu schenken und sich auf den Weg zu machen, vielleicht auch eigene Fragen, die noch unbeantwortet sind, zu beantworten. Das ist nämlich Voraussetzung dafür, dass wir jemanden ans Telefon lassen oder an die Ausbildung mitnehmen können. In der Regel ist es so, dass wir über verschiedene Medien versuchen, aufmerksam zu machen darauf, dass es einen neuen Kurs gibt. Jeder Telefonseelsorger, der ans Telefon geht oder auch im Chat arbeitet, wird vorher ausgebildet in einer fast einjährigen Ausbildung. Und nach einem Erstgespräch, wo wir schon mal so allgemeine Dinge besprechen, die da so wichtig sind und Fragen klären, findet so ein Auswahl- und Kennenlerntag, nennen wir das, statt. Und danach, wenn derjenige sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das könnte zu mir passen und wir sagen, yo, auch derjenige könnte zur Telefonseelsorge passen, dann gehen wir in die Ausbildung. Wir verbringen ein paar Wochenenden miteinander und auch Ausbildungsabende. Ein Teil der Ausbildung ist auch wirklich schon das praktische Üben am Telefon und im Chat, direkt in der Dienststelle. Und dann, wenn alles gut geht, ist nach 10 Monaten eine Beauftragung in einem Gottesdienst möglich und dann ist man Telefonseelsorger.
Mhm. Also nach 10 Monaten, aber in diesen 10 Monaten macht man das dann an Wochenenden, an bestimmten, die Ausbildung?
Überwiegend ja. Okay. Die Ausbildung, also die Theorie, sage ich mal, die Praxis passiert wirklich genau so, wie das Telefon besetzt ist. Also rund um die Uhr geht man dann auch mit in die praktische Ausbildung, in die Hospitationsphase nennen wir das.
Mhm. Also da stellen wir dann auch den neuen Telefonseelsorgern einen Mentor, eine Mentorin an die Seite, damit sie diesen ersten Sprung ins kalte Wasser nicht alleine tun müssen. Und das hat sich ganz gut bewährt über die Jahre, dass wir jemanden da an der Seite haben, der schon länger dabei ist und demjenigen, der jetzt neu ist, die ersten Schritte in die Telefonseelsorge ein bisschen mit ebnet und nicht nur sagt, du musst das so und so machen, sondern das geht darum, dass jeder seinen Stil findet und seine Art, damit umzugehen. Mhm. Und das ist ja das Schöne auch für die Anrufenden, sie kriegen immer verschiedene Leute. Und die bestimmt auch ein Thema vorhin, was du angesprochen hattest, eben jeweils anders auch anschauen.
Ja, ja, man kennt das ja manchmal von Auskunft oder anderen Hotlines, sage ich jetzt mal ganz blöd als Vergleich, wo die dann nur so Leitfäden abspulen. Und das, wenn man jetzt ganz gar nicht weiß, worum es bei euch geht, könnte man ja auch denken, ach na ja gut, da stellt da jemand so Standardfragen, aber das ist es dann demzufolge auch überhaupt gar nicht.
Das ist auch die große Chance, finden wir, die ein Ratsuchender hat, wenn er mit der Telefonseelsorge Kontakt aufnimmt. Hm. Und es gibt auch Gespräche, die werden ganz unzufrieden von Ratsuchenden beendet, weil das vielleicht einfach wirklich gerade nicht gepasst hat in der Situation mit dem Seelsorger und dem Ratsuchenden. Aber dann kann die Nummer nochmal gewählt werden und dann ist ein anderer dran und dann läuft es hoffentlich besser.
Oder was Klaus vorhin schon angesprochen hat, wenn jemand erwartet, dass wir ihm die Lösung präsentieren, der wird auch enttäuscht werden, weil die Lösung liegt in einem selber und die muss jeder für sich rausfinden und wir begleiten ja die Menschen nur so ein Stück dabei.
Ich habe eine Nichte, die ist 18 und als ich der gesagt habe, dass ich mit euch heute so ein Gespräch führen würde, hat sie gesagt, oh Klaus, das ist doch was für alte Leute. Telefonseelsorge, 130 Jahre alt, in Deutschland fast 60, fast 70, noch zeitgemäß.
Wir machen die Erfahrung in der Tat auch, dass eine bestimmte Altersgruppe vorrangig sich am Telefon meldet und haben aber, glaube ich, noch rechtzeitig erkannt, dass es andere Medien geben muss, wie wir auch junge Menschen erreichen können. Und da hat sich das Mail-Angebot oder jetzt auch in den jüngeren Jahren das Chat-Angebot sehr bewährt. Also Chatten ist eine Form der Kontaktaufnahme, die bevorzugt von jüngeren Menschen genutzt wird. Darüber hinaus gibt es aber in Deutschland auch einige Städte, in denen es sowas, das nennt sich so Face-to-Face-Kontakte gibt, also dass jemand wirklich in eine Stelle gehen kann und dort direkt mit einem Menschen sprechen kann, so von Angesicht zu Angesicht, ne? So die offenen Tür-Angebote nennen wir das auch in der Telefonseelsorge. Das gibt es aber in Mecklenburg-Vorpommern nicht.
Aber Bianca, wie ist es denn dann mit der Anonymität, die ihr vorhin beschrieben habt?
Bei Face-to-Face?
Ja.
Ja, es ist genauso. Also zwar habt ihr ein Gesicht dann von dem Telefonseelsorger und von dem Ratsuchenden, aber keine Namen, keine Adressdaten, kein Alter, kein gar nichts. Also man geht rein und kann mit jemandem sprechen und geht raus. Das, was man zur Verfügung stellen möchte, kann man zur Verfügung stellen, aber es muss nichts sein, was auf die Identität eines Menschen hindeutet.
Ich wollte noch ganz kurz, das ist jetzt nicht euer Spezialgebiet, also es ist ja nicht eure Aufgabe, alle möglichen Angebote zu kennen, aber wisst ihr, was es sonst noch an Angeboten gibt eigentlich, die in so eine Richtung gehen? Sorgentelefon, Kinderschutzbund gibt es ja, glaube ich, auch, ne? Nummer gegen Kummer. Mir fallen da jetzt so viele Schlagworte ein, aber das gibt es ja auch noch.
Ja, das Jugendtelefon gibt es, dann, was du schon gesagt hast, Nummer gegen Kummer, dann das Elterntelefon.
Also es gibt ganz, 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 ganz viele Hotlines, aber das, was die Telefonseelsorge so einzigartig macht, ist, dass wir wirklich 24/7 erreichbar sind. Die meisten anderen Hotlines sind zu bestimmten Zeiten erreichbar. Das ist auch gut und wichtig, Aber gerade am Wochenende, gerade an Feiertagen oder an Sonntagen, wenn wirklich nichts anderes greifbar ist, dann zu wissen, Telefonseelsorge ist erreichbar, das ist für uns immer etwas sehr Wichtiges, was wir den Menschen auch gern geben möchten. Gerade so in dieser Zeit, ne? Wir hören den Podcast am ersten Weihnachtsfeiertag. Was hat da auf? Nichts. Hm. Wir sind aber da.
Oder nachts, wenn ich nicht schlafen kann und die Gedanken kreisen und das Kopfkino, das Berühmte, angeht, dann eine Möglichkeit zu haben, irgendwo mich zu melden und einfach eine andere Stimme zu hören und aus meinem Gedankenkarussell rauszukommen, das ist eine große Hilfe. Mhm. Und das sind auch ganz besondere Gespräche. Also ich habe in meiner Ehrenamtszeit sehr, sehr viele Nachtdienste gemacht und ich fand die auch besonders.
Besonders, weil da besondere Themen kommen, besondere Leute, besondere Stimmung.
Es ist alles stiller, es ist ruhiger. Natürlich sind dann auch die Probleme größer, weil eben keine Ablenkung ist, keine Möglichkeit, nochmal in einen anderen Kontakt zu kommen, mich abzulenken, irgendwas.
Ach so, ja.
Da kommt das auch näher. Und trotzdem macht es dann aber möglich, dass die Gespräche sehr intensiv sind.
Wir gehen schon fast schon wieder Richtung halbe Stunde. Da merkt man wieder, wie schnell sowas rumgeht. Ich wollte aber noch fragen, was jetzt ein bisschen schwierig ist. Wir haben die Gäste immer so ein bisschen nach praktischen Tipps gefragt. Jetzt könnt ihr, glaube ich, nicht Tipps geben, die jetzt hier für alle Hörer relevant sind. Aber mir fiel was ein, da wir ja nur an Weihnachten das versuchen auszustrahlen hier. Und viele Leute auch wegen Einsamkeit anrufen. Habt ihr eigentlich so, kann man so halbwegs pauschale Tipps sagen, was gegen Einsamkeit hilft, so aus eurer Sicht, aus euren Erfahrungen raus? Wie man damit umgehen kann, was man da machen kann? Mir ist tatsächlich was ganz Blödes dazu eingefallen, und zwar, ich weiß nicht, ob es blöd ist, hier hat mal jemand in Schwerin eine Zeit lang so einen Spieleabend organisiert und da kamen immer unglaublich viele Leute zusammen, auch Leute, die sich wirklich gar nicht kannten, und haben einfach Spiele zusammengespielt und da sind ganz viele Freundschaften daraus entstanden. Er hat das einmal die Woche gemacht, der Aufwand war überschaubar, einfach in der Kneipe gefragt, ob man einen Tisch nutzen kann, und dann haben da immer Leute so lustig gespielt und waren dann nicht mehr so alleine, wie sie es vielleicht vorher waren.
Das ist doch eine schöne Idee, Andreas. Also das wollte ich gerade sagen, diesen nicht nur den einzigen Draht, den sie dann zu uns haben, nach draußen nutzen, sondern sich wirklich mal auf den Weg machen und ganz mini kleine Schritte versuchen zu gehen, dass sie in Kontakt kommen mit einem Menschen und dann vielleicht noch mit einem anderen. Und aus diesem Rückzug, aus diesem immer kleiner werdenden Raum rauszukommen. Und das fällt aber manchen gar nicht so leicht, weil sie eben sich auch so festgefahren haben und da nicht die Möglichkeit haben.
Ja, und oft glaube ich dieses Gefühl, ich nerve andere Leute mit meinen Problemen oder mit wenn ich jetzt jemanden anspreche oder den irgendwie behellige, ne? Das muss man wahrscheinlich auch erstmal überwinden, so das Gefühl.
Und das ist natürlich auch schwierig für die Ehrenamtlichen auszuhalten, ja, wenn so jemand sehr, sehr einsam ist, das zu halten. Und Seelsorge ist ja auch ein Stück weit so eine Art Schale zu bieten, wo alles rein darf. Und wir halten das. Und wenn jemand so ganz einsam ist, der sich mit nichts locken lässt, ne? Also es gibt auch Menschen, die könnte ich nicht mit so einem Spieleabend oder wir gehen jetzt mal ein Stück spazieren draußen oder wir gehen mal ins Kino oder wir gehen mal irgendwo hin. Das schaffen die nicht. Und trotzdem aber zu sagen, der Raum hier drin ist sehr dunkel und sehr eng und wir versuchen mal, den Blick nach draußen zu wenden.
Deswegen
aber nicht
meinte
an den
ich auch
Menschen rumzerren und machen, sondern sie versuchen selber zu motivieren.
Deswegen meinte ich auch, ist eventuell ein blödes Beispiel, weil natürlich viele, die das hören, vielleicht auch sagen, ja, nee, das mag ja für denen helfen, aber vielleicht für mich.
Das ist überhaupt kein blödes Beispiel, ist genau richtig. Außerdem gibt es keine blöden Beispiele.
Okay, sehr gut.
Ihr habt gesagt, im Eingangsstatement, man müsste mal über Telefonseelsorge reden. Das haben wir jetzt eine halbe Stunde gemacht. Ich glaube, wer Interesse hat, sich in der Telefonseelsorge praktisch einzubringen, der hat jetzt eine ganz grobe Idee und findet auf der Webseite von unserem Podcast auch eure Internetadresse und eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten. Wer den Eindruck hat, dass er ein offenes Ohr braucht heute Abend oder morgen oder übermorgen, der findet die Telefonnummer und muss immer wieder in dieser halben Stunde an meine Freundin Gabi denken. Die hat mal gesagt, als es mir ziemlich schlecht ging, Klaus, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das hat bei mir gesessen. Wer den Mund aufmacht und das Gespräch sucht, der hat eine Chance auf eine Verbesserung. Würdet ihr das teilen?
Absolut teilen wir das. Absolut. Das ist der einzig richtige Schritt, der getan werden kann.
Na, Gabi, vielen Dank.
Und gleichfalls würden wir die Gelegenheit gern nutzen wollen, wirklich Menschen nochmal einzuladen, sich für dieses Ehrenamt auch zu interessieren. Wir suchen wirklich ehrenamtliche Telefonseelsorger, die Lust darauf haben und ihre Zeit anderen Menschen zur Verfügung stellen.
Und das lohnt sich. Also ich habe 2001 meine Ausbildung gemacht und ich zehre davon immer noch, weil es verändert ja was in meinem Leben. Ich gucke auf ganz viele Sachen nochmal drauf. Und wann habe ich so viel Zeit, mich mit allen Themen dieser Welt zu beschäftigen, weil wir ja auch sehr großen Wert darauf legen, was es mit uns macht. Wir sagen auch immer den Ehrenamtlichen, sind sie bereit, sich zu verändern in dieser Zeit? Und das passiert auch, das bestätigen alle. Und was wir auch machen, wir verbessern dadurch allgemein die Kommunikation zwischen den Menschen, das soziale Miteinander, weil wir geben das ja nicht nach unserem Dienst irgendwie ab, sondern wir haben ja gelernt, anders zu kommunizieren, anders zuzuhören. Das ist auch ein wichtiges, also was auch die Ehrenamtlichen uns sagen, ich höre auf einmal ganz anders zu und nehme mich nicht mehr so wichtig, sondern versuche, in das reinzulauschen, was mir da entgegengebracht wird. Und das ist ein großer Schatz, den wir ja auch mit, auch aus der Anonymität heraus in die Welt tragen.
Und dass es eine lohnende Tätigkeit ist, merkt man, glaube ich, auch daran, zumindest habe ich das gelesen, dass man 3 Jahre eigentlich sich verpflichtet, aber dass die meisten deutlich länger bleiben. Ne?
Richtig, genau. Der Großteil der Ehrenamtlichen bleibt länger als die ersten 3 Jahre. Und das ist sehr schön, da freuen wir uns immer sehr.
Ich habe eine Ehrenamtliche, die ist schon über 20 Jahre da und die sagt immer, ich habe kein anderes Ehrenamt gefunden, was so intensiv ist. Und sie sagt immer, wenn sie, bevor sie abhebt, nicht mehr dieses Kribbeln hat, dann hört sie auf. Aber das hat sie immer noch. Ja, weil wir wissen nie, was kommt jetzt.
Ja,
und das ist auch eine gewisse Aufregung, aber dann zu sagen, ich bin da, und das ist ja auch Seelsorge, da zu sein, zuzuhören, präsent zu sein, und das ist mit nichts aufzuwerten. Und die machen das alles kostenfrei und
ne? Wunderbar.
Gut, das war doch ein schönes Schlusswort, Dagmar. Vielen Dank an dich, vielen Dank an Bianca, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Von euch beiden wird auf der Webseite ja ein Foto zu sehen sein auch. Das liegt daran, dass ihr eben nicht mehr am Telefon seid und inzwischen Leute auch ausbildet, in der Verwaltung tätig seid, also eine andere Rolle habt als der Mensch am Telefon. Andreas, ich glaube, wir sagen danke.
Genau, auch wir kommen zum ersten Satz nochmal zurück und sagen, wir haben drüber geredet, wisst ihr mal.
Ja, und wir wünschen noch einen schönen zweiten Weihnachtstag.
Genau, auf jeden Fall.
Und ganz wunderbaren Jahresübergang. Und Bianca hat noch einen.
Ja, es ist doch Weihnachten und Weihnachten ist doch die Zeit, in der wir etwas schenken dürfen. Und wir würden ganz gern, dass ihr einen Link auch setzt mit einem QR-Code. Und wer Lust hat, den QR-Code einfach mal anzuklicken, der wird eine kleine Überraschung erleben können, passend zu Weihnachten.
Ah, das ist doch schön. Das setzen wir gleich dann mit runter unter die Folge. Klar.
Guti, also vielen Dank. QR-Code klicken, liebe Zuhörende. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.